Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Guten Abend und herzlich willkommen, sagt Ihnen Constanze Lehmann. 1961, vor 60 Jahren, gründete der deutsche Jugendpfleger Paul Schäfer die Colonia Dignidad in Chile. Er verspricht seinen Anhängern das Paradies auf Erden. Die Gruppe genießt wohlwollende Unterstützung aus Deutschland. In Chile haben die Kolonie und das dazugehörige Krankenhaus lange einen guten Ruf. Doch nach und nach entpuppt sich das Paradies als Hölle. Welche Verantwortung erwächst aus dem langen Schweigen in Deutschland? Was passiert mit den deutschen und chilenischen Opfern und den Tätern? Darum geht es heute im Magazin. Thomas Klug über die Anfänge der Colonia Dignidad.
Paul Schäfer, ein deutscher Soldat, der im Zweiten Weltkrieg Gott gefunden hatte, gründete 1961 eine Siedlung mit mehr als 200 deutschen Auswanderern im Süden Chiles. Die Siedlung nannte er Colonia Dignidad.
Nur Gott kennt deine Sünden. Und ich. Das hier bleibt unser Geheimnis. Hast du das verstanden, Pedro? Sonst wirst du in der Hölle brennen.
Die Vergangenheit wird zur internationalen Fernsehserie Dignity. Der Ort des Geschehens ist weit weg und doch sehr deutsch. Die Colonia Dignidad in Chile.
Als wir da waren, war es wie eine, ja, fast kann man sagen, so ein Gefühl, wie man denkt, man ist im Film. Es kann eigentlich nicht wahr sein. Es ist, sie kommen in einer landschaftlich schönen Gegend an, in der Ferne hohe Berge mit Schnee obendrauf, Tannen, Kiefern, Weiden und plötzlich gibt es einen alten Zaun.
Ein deutscher Laienprediger hat hier eine Hölle errichtet. Schon in Deutschland hatte Paul Schäfer Anhänger um sich geschart und ein Kinderheim gegründet. Wegen sexueller Übergriffe auf seine Schützlinge wurde bald ein Haftbefehl ausgestellt. Schäfer flieht nach Chile, nicht ohne die deutschen Behörden vorher zu fragen, ob er den Sitz seines Kinderheims dorthin verlegen darf. Er durfte. Auch Renten und Lebensversicherungen seiner Anhänger fließen nach Chile. So existiert seit 1961 die Colonia Dignidad. Renate Künast kennt dieses Kapitel der deutsch-chilenischen Komplizenschaft.
Ganz am Anfang war das Kuriosum, dass Paul Schäfer hier gesucht wurde und dann noch Ministerien sagten, da unten in der Botschaft, unterstützt den bitte, ist toll, macht tolle Jugendarbeit hier.
Gute Jugendarbeit? Mit Schlägen, psychischem Druck und sexualisierter Gewalt. Nach außen geben sich Schäfer und seine deutschen Anhänger seriös. Ihr Aushängeschild, ein Krankenhaus. Daneben betreibt man Waffenhandel und andere schmutzige Geschäfte. Und als Chiles Diktator Pinochet Oppositionelle verschwinden und ermorden lässt, hat er in der Kolonie willige Helfer.
Die haben da aber auch ein potjemkinsches Dorf aufgebaut mit wirklich, sie haben ihre eigenen, vor allem die Kinder, gefoltert. Sie haben die Freiheit der Menschen missachtet und sie waren eben in Kooperation mit der Militärjunta und haben sozusagen beim Putsch faktisch unterstützt und danach beim Foltern und Vergraben geholfen.
Immer wieder dringt nach außen, was passiert. Der Bundesnachrichtendienst weiß davon, seit 1966. Doch die Menschenrechtsverletzungen werden lange ignoriert. In Deutschland entsteht sogar ein Freundeskreis der Colonia Dignidad. Gegründet von Gerhard Mertins, einst Mitglied der Waffen-SS und später Gründer der Merex AG. Deren Spezialgebiet Handel mit deutschen Waffen. Der Freundeskreis ist gut vernetzt mit Politikern von CDU und CSU.
Sie haben nicht hingeschaut, sie hatten damals und lange, lange Zeit immer doch ein Weltbild, das hieß, da war Zucht und Ordnung. Genauso auch viele Chilenen in der Region, die froh waren, dass das Land urbar gemacht wurde. Die waren alle so züchtig und ordentlich.
Im Jahr 2016 besucht die Bundestagsabgeordnete Renate Künast den Ort, der einst die Colonia Dignidad war. Chile wird nicht mehr von einem Diktator regiert. Paul Schäfer ist 2010 in einem chilenischen Gefängnis gestorben. Seine grauenvolle Hinterlassenschaft bleibt.
Es ist ein unglaublicher Ort und Menschen, die heute noch sehr viel leiden. Wenn Sie sie nach Dingen fragen, nach einzelnen Sachen, erleben Sie sehr schnell, dass die Leute sofort Tränen in den Augen haben und irgendwie keine Haltung wiederfinden.
40 Jahre nach der Gründung, am 1. Februar 2001, wird der Kolonie in Chile die Gemeinnützigkeit aberkannt. Das angebliche Paradies ist längst entzaubert. 1987 nennt der CDU-Politiker Norbert Blüm diesen Ort eine Musterfarm der Menschenverachtung. Manche Politiker von CDU und CSU halten das für einen Skandal. Blüms Aussage, nicht die Menschenrechtsverletzung. Aus dem langen Schweigen in Deutschland und der Komplizenschaft erwächst politische und juristische Verantwortung. Was passiert mit den deutschen und chilenischen Opfern und den Tätern? 2016 schickt der Rechtsausschuss des Bundestages eine Abordnung nach Chile.
Renate Künast leitet die Delegation des Rechtsausschusses des Bundestages. Das Auswärtige Amt schien nicht begeistert, so beschreibt es die Politikerin der Grünen.
Ich habe als Ausschussvorsitzende mich mit Vertretern vom AA getroffen, die mir regelmäßig erklärt haben, wie mühevoll das wäre, wenn man mit einem Jetlag in Santiago de Chile ankäme und dann noch in aller Herrgottsfrühe eine 4-stündige Bustour über kleine, wackelige Straßen machen würde. Ja? Und man könnte die doch alle in der Botschaft treffen. Das hat dann Formen angenommen, die jetzt wirklich sagen, so waren wie, wir wollen uns damit lieber nicht beschäftigen und wollen auch nicht, dass Sie dahin fahren.
Nicht nur der Weg ist beschwerlich, auch der Kontakt mit den Opfern. Waren es doch auch offizielle Vertreter Deutschlands, die weggeschaut hatten, als die Opfer um Hilfe baten. Und die stattdessen gute Kontakte zu Paul Schäfer pflegten.
Ein Teil des Problems war, dass bis auf ganz wenige, sehr, sehr wenige Leute in der Botschaft in den ganzen Jahrzehnten, die das alles hingenommen hat und noch Bescheid gegeben hat, dass die Leute, die geflüchtet waren, wieder abgeholt wurden und so. Wie soll denn jemand, also ein Opfer, dann sagen, ich gehe in die Botschaft in Santiago und führe ein offenes Gespräch mit einem deutschen Abgeordneten? Ich hätte es nicht gemacht an deren Stelle und fand das auch als Zumutung und Missachtung.
2016. Da war schon lange bekannt, was diese Colonia Dignidad, die Kolonie Würde, tatsächlich ist. Bewohner der würdelosen Kolonie waren geflüchtet. Amnesty International veröffentlichte umfangreiche Rechercheergebnisse. Die Medien berichteten. 1988 schilderte Hugo Bahr, ein Mitbegründer der Colonia Dignidad, vor dem Menschenrechtsausschuss des Bundestages:
Ich habe auf dem Schwarzmarkt, nachdem ich im September 1970 von Schäfer nach Chile gerufen wurde, zu einer Besprechung und von ihm Dollar in Bar mitbekam für Waffenkäufe, habe ich auf dem Schwarzmarkt Pistolen, einige Gewehre, zwei Maschinengewehre, einige Maschinenpistolen gekauft und sie ebenso schwarz zusammen mit unseren sogenannten karitativen Sendungen nach Chile geschafft. Das war während der Zeit der Regierung Allende's.
Juristische Konsequenzen hatte das nicht. Der potenzielle Zeuge verschwand wieder. Die deutsche Staatsanwaltschaft interessierte sich nicht dafür. Als Helmut Kohl später Chile besuchte, wollte er kein Aufheben um den kriminellen Sektenführer machen. Das Problem würde sich schon irgendwann erledigen. Außerdem wolle man sich nicht in die Angelegenheiten Chiles einmischen. In Deutschland werden dann doch Gerichtsverfahren eröffnet, gegen Paul Schäfer, aber auch gegen andere Mitglieder der Sekte, zum Beispiel gegen Hartmut Hopp, Arzt und die rechte Hand des Sektengründers. In Chile wurde er wegen Kindesmissbrauchs zu 5 Jahren Haft verurteilt. Er setzte sich nach Deutschland ab und ist seitdem ein freier Mann. 2012 nahm die Krefelder Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf und stellte sie wieder ein. Renate Künast ist mit der Arbeit der deutschen Justiz nicht zufrieden.
Also es haben sich Teile der Justiz auch in Krefeld faktisch zum Bestandteil dieses Systems gemacht, in dem das alles viel zu lange hing, ja? In dem nicht dafür gesorgt wurde, dass da überhaupt mal eine Entscheidung kam, viel zu wenig Leute befragt wurden und, was halt der allerschlimmste Punkt war, zu dem Zeitpunkt, wo Dinge noch nicht verjährt waren, keine eigene Aktivität gemacht haben. Es ging um deutsche Staatsbürger als Täter und als Opfer und da hätte man eigene Aktivitäten vollbringen müssen.
Die Täter werden nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Es gibt keine juristischen Möglichkeiten mehr. Bleiben die Opfer. Wie geht Deutschland mit ihnen um? Das Wort Entschädigung hören die offiziellen Stellen nicht gern.
Ich bin ja selbst Juristin, deshalb darf ich es schon sowieso sagen. Durchaus auch in Ministerien Juristen, die der Meinung sind, dass man keine neuen Maßstäbe setzen darf und dann andere Opfergruppen auch kommen und mehr Geld wollen und Vergleichbarkeiten und so. finde ich eigentlich erschütternd.
Der Bundestag wollte nicht wegsehen.
Der Punkt war ja, dass wir dann noch sozusagen so ziemlich in der letzten Sitzung vor der Sommerpause und vor den Wahlen 2017 einen Beschluss gefasst haben als Bundestag, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass uns die Bundesregierung ein Konzept vorlegt für individuelle Leistung an die Opfer, Deutsche und Chilenen, weil da waren ja insbesondere Kinder. Glücklicherweise haben wir damals eine Frist gesetzt bis zum Sommer 18, wo dann noch mit Verzögerung das Konzept vorgelegt wurde. Und das war eigentlich der nächste Ansatzpunkt, der Versuch der Verhinderung. Weil entgegen dem Beschluss des Deutschen Bundestages wurde dort gesagt, wir sehen keine individuellen Leistungen vor.
Ein erstes Hilfskonzept der Bundesregierung wurde von Renate Künast, aber auch vom CDU-Abgeordneten Michael Brandt kritisiert. Einige Kämpfe später wurde der Beschluss gefasst, dass jedes Opfer der Colonia Dignidad mit 10.000 Euro entschädigt werden soll. 10.000 Euro für eine gestohlene Kindheit. Das gilt als Erfolg. Rund 3,5 Millionen Euro sind für die notwendige Hilfe veranschlagt. Die ersten Gelder flossen 2020. Paul Schäfer war da seit 10 Jahren tot.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die ehemalige Kolonie Dignidad heißt heute Villa Baviera. Manche Bewohner sind geblieben, andere haben die Siedlung verlassen. Chilenen und Deutsche fragen sich, wie konnte so ein Ort der Repression entstehen? Und wie geht man mit seiner Geschichte um? Es ist kompliziert.
Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden.
Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, wie dieses Weggucken passiert, auch wenn Botschafter da waren oder ähnliches. Ich glaube, der Fehler war, dass sie eine Nähe zu denen hatten, die sie ja auf zwei Augen hat blind werden lassen. Sie haben sich die Show vorführen lassen, ja, dass die Leute da nett stehen und ganz brave Kinder, vielleicht ein bisschen zu brav und dann nett gekämmt und gekleidet da stehen und Liedchen singen und so. Aber sie haben gar nicht gemerkt, dass sie sich da nicht frei bewegen oder alles mitkriegen, was da eigentlich passiert.
Ein abgeschottetes Gelände in Chile. Ein Mann und seine Unterstützer führen ein autoritäres, ein kriminelles Regime. Wie kann so etwas entstehen und über Jahrzehnte Bestand haben? In Chile soll ein Ort der Aufklärung und des Gedenkens entstehen. Es ist schwierig, auch weil es sehr unterschiedliche Opfergruppen und unterschiedliche Erwartungen gibt.
Beispielsweise die Angehörigen von Verschwundenen. Für die war das ganz lange eher schwierig zu sehen, dass es auch eine Opfergeschichte innerhalb der Villa Baviera, also der ehemaligen Colonia, gibt. Also dass es auch deutsche Opfer unter den Betroffenen gibt. Oder dass es eine dritte Opfergruppe gibt, die chilenischen Missbrauchsopfer. Das heißt, es war ganz schwierig, diese Gruppen erst miteinander ins Gespräch zu bekommen. Was wären denn Ihre Bedürfnisse an so eine Gedenkstätte?
Die Planung ist kompliziert. Es gibt unterschiedliche Interessen. Es dauert.
Für die Angehörigen der Verschwundenen beispielsweise ist es von zentraler Bedeutung, einen Gedenkort zu haben, der an einer anderen Stelle sein müsste als eine Ausstellung beispielsweise, die auch eine Lernfunktion hätte, also wo es auch um eine Dokumentation ginge, wo Bildungskonzepte und sowas stattfinden könnten. Und das hat einfach sehr lange gedauert, bis man diese Schritte definieren konnte.
Dr. Elke Kryglewski ist Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Seit 2014 ist sie eine von 4 HistorikerInnen, 2 aus Chile und 2 aus Deutschland, die damit betraut sind, auf dem Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad ein Dokumentationszentrum und eine Gedenkstätte zu planen.
Das Problem ist, dass es, wenn wir an die Bewohner der Colonia Dignidad denken, dass dieses System darauf basiert hat, die Gruppen untereinander auszuspielen. Also das heißt, dass es Menschen gibt, die Opfer waren eindeutig, aber zum Beispiel an so einem Abend, wo dann jemand als Zielscheibe ausgewählt wurde, verprügelt zu werden, sich in Teilen auch zu, in Anführungsstrichen, Tätern gemacht haben. Also dieses System von Kontrolle, Denunziation und so weiter, das hat genau so funktioniert, dass man in vielen Fällen nicht sagen kann, diese Person ist nur Opfer oder nur Täter. Es gibt eindeutige Täter und solche Systeme funktionieren nie nur damit, dass eine Person quasi der einzig Schuldige ist. Um so ein Repressionsgebilde zu stabilisieren, braucht man mehr Menschen. Aber das ist der Hintergrund, warum es so kompliziert ist.
Die überlebenden Opfer sind oft traumatisiert. Sie gehen unterschiedlich mit dem Erlebten um. Während die einen einfach jetzt ihr Leben leben wollen und die Hinterlassenschaften der Colonia Dignidad als wirtschaftliche Basis nutzen, wollen andere sich mit dem, was passiert ist, auseinandersetzen. Wieder andere wollen gar nichts mit der Vergangenheit zu tun haben.
Diese Entscheidung, wer geht weg, wer bleibt, die hat etwas mit ganz anderen Fragestellungen für meine Begriffe zu tun. Denn zum einen ist es so, dass es Mut brauchte, glaube ich, wegzugehen. Die Frage war, wenn man keine Ausbildung hatte, wie baut man sich außerhalb der Colonia, heutigen Villa Baviera, eine Existenz auf und so weiter und so weiter. Das sind alles Gründe, die mit die Entscheidungen beeinflusst haben, ob jemand weggezogen ist oder nicht.
Und auch manche Täter und deren Angehörige leben noch in der Kolonie. Ein Gemeinschaftsbau wurde zum Hotel umgebaut. Bayerische Folklore soll touristische Einnahmen bringen. Für die Gestaltung einer Gedenkstätte wirft das und anderes ganz praktische Fragen auf.
Was macht man denn beispielsweise mit Gebäuden, wo jetzt Bewohner der Villa leben und die man für eine Gedenkstätte bräuchte? Wie geht man damit um? Kauft man die ihnen ab? Oder was macht man? Und fällt das dann möglicherweise in der Wahrnehmung auch unter so eine Kategorie? Jetzt gibt man den möglicherweise Mitschuldigen oder Beteiligten eine Aufwandsentschädigung.
Und dann gibt es auch chilenische Opfer und Täter. Renate Künast.
Und in Chile sind natürlich die ganzen honorigen Familien hatten ganz viele Jungs beim Militär oder beim Geheimdienst, ja. Das ist nicht deren großes Interesse, hier zu einer Aufarbeitung zu kommen im Augenblick.
Komplizierte Fragen, auf die es keine allgemeingültigen Antworten geben kann. Klar scheint aber, es muss einen Ort des Gedenkens geben. Und man muss begreifen lernen, wie die Errichtung einer autoritären Gesellschaft funktioniert.
Da kann man ja insgesamt lernen, auch international. Was muss eigentlich in Gesellschaften, in Gemeinschaften passieren? Und was passiert da mit welchen Mechanismen? Damit solche Prozesse am Ende passieren, unterstützt werden, nicht aufgeklärt werden. Man kann daraus für Demokratie lernen. Und so einen Ort würde ich da gerne haben.
Das Erbe der Colonia Dignidad und der zähe Weg der Aufklärung. Autor dieser Beiträge war Thomas Klug.